Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Ich mache selten Versprechungen, aber heute wage ich eine Versprechung, nämlich, dass es spannend werden wird. Zu Gast ist nämlich einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste Profiler Deutschlands. Er ist polizeilicher Fallanalytiker, arbeitet bei der Mordkommission in München und hat unter anderem geholfen, dass der sogenannte Maskenmann gefasst werden konnte, der über Jahre hinweg Jungen missbraucht und 3 getötet hat. Und mein Gast war einer der ersten, der während der Ermittlungen rund um die NSU-Morde davon ausging, dass es sich bei den Tätern nicht um eine mafiaartige Vereinigung handelt, sondern dass es fremdenfeindliche Deutsche sein müssen, die hinter den Morden stecken. Alexander Horn, herzlich willkommen.
Guten Morgen, Herr Schreil.
Hallo. Über diese Fälle können wir später noch intensiver sprechen, auch darüber, warum Ötzi, die Eismumie, wohl heimtückisch ermordet wurde. Viele Fälle, an denen Sie arbeiten, und eine Feststellung von mir. Sie sind aus München zugeschaltet. Sie sitzen entspannt in einem Studio und reden mit mir. Das heißt, es besteht gerade keine Terrorgefahr in Deutschland.
Ja, das ist richtig. Das ist momentan zumindest schon mal ein guter Punkt. Das war ja nicht ganz klar, ob das alles klappen könnte, falls ein Fall dazwischen kommt. Aber das ist ja Gott sei Dank heute nicht der Fall.
Das stimmt. Sie würden dann wirklich sofort los müssen, haben Sie uns erzählt. Was würde in so einem Fall genau ablaufen?
Also wir werden halt angefordert von der sachbearbeitenden Dienststelle. Meistens sind es ja polizeiliche Sonderkommissionen und wir beraten und unterstützen die Kollegen dann. Also das heißt, es geht darum, was ist passiert, warum ist es passiert und welche Rückschlüsse können wir darauf auf die Täter oder den Täter ziehen.
Dann klingelt also Ihr Handy.
Im Regelfall klingelt dann das Handy, genau. Also wir werden dann auch außerhalb der Dienstzeit alarmiert, falls das notwendig ist. Aber man muss ja sagen, Gott sei Dank ist das bei uns überschaubar. Die Fälle sind zwar immer wieder welche, aber wir haben Gott sei Dank nicht so eine hohe Anzahl an Tötungsdelikten wie im Vergleich zu anderen Ländern.
Ich sag doch, es wird spannend. Der Profiler und Kriminaloberrat Alexander Horn ist zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Horn, was ist ein Profiler?
Ja, ein Profiler, wir bezeichnen das ja ganz gern als polizeilicher Fallanalytiker, ist jemand, der unterstützt Ermittlungen, indem er sich die Frage stellt, was ist da eigentlich genau passiert? Also die Rekonstruktion des Tathergangs und versucht daraus Rückschlüsse zu ziehen. Über das Motiv, über das gezeigte Verhalten, aber letztendlich auch ein Täterprofil zu erstellen. Das heißt, die Beschreibung der Person, wie kann man sich diese Person denn vorstellen?
Ist das dann also was anderes als eine Ermittlerin oder ein Ermittler?
Ja, das ist was anderes, denn wir sind quasi dazu da, um die Kollegen zu unterstützen, die ermitteln. Wir sind so eine Servicedienststelle, so kann man sich das vorstellen. Das heißt, wir kommen hinzu, wenn es eben außergewöhnliche Verhaltensweisen gibt, die es zu interpretieren gilt. Also nicht alle Verhaltensweisen sind ja immer gleich und manchmal sehen sie da sehr seltsames Verhalten. Und dafür sind wir Fachleute, weil wir machen nichts anderes als solche Fälle. Das heißt, wir schauen uns ständig Täterverhalten an.
Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so wie im Fernsehen, wenn Sie zum Einsatz kommen, dann verdrehen die Ermittlerinnen und Ermittler die Augen und sagen, jetzt kommen die Profiler?
Also das hoffe ich doch nicht, dass das so ist. Nein, tatsächlich ist es so, dass wir machen das jetzt bei uns hier in München seit 27 Jahren. Wir sind für ganz Bayern zuständig. Das heißt also, da hat sich auch viel verändert. Natürlich am Anfang, wenn Sie etwas Neues beginnen, dann haben Sie da erstmal auch mit Widerständen zu kämpfen. Die Frage, braucht es das? Bringt das was? Aber jetzt würde ich sagen, nach all den Jahren, ist es zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Wenn es ein außergewöhnlicher Fall ist, dann werden wir hinzugerufen.
Wenn Sie sagen, es ist zu einer Selbstverständlichkeit geworden, ist es denn nötiger geworden? Also haben sich die Taten in diesen letzten Jahren, Jahrzehnten so verändert, dass Profiler einfach nötig geworden sind?
Also ich würde sagen, ja, sie haben sich verändert. Ich würde nicht sagen, dass wir nötiger geworden sind, denn wir waren auch damals schon nötig. Aber natürlich hat sich Tötungsdelinquenz ein Stück weit verändert. Also zum Beispiel die Anzahl der Sexualmorde in Deutschland, die ist rückläufig. Das ist zum Beispiel eine sehr positive Nachricht, die wir haben. Und da hat sich in den letzten 20, 25 Jahren doch einiges verändert. Also die Deliktsformen verändern sich so ein bisschen.
Könnte das auch sein, weil Täterinnen und Täter auch abschätzen können und wissen, die Chance, dass ich unerkannt bleibe, ist sehr gering.
Ja, wobei man sagen muss, gerade wenn es eine emotionale Tat ist, da spielen dann solche Güterabwägungen weniger eine Rolle. Das ist eher, wenn jemand planerisch unterwegs ist und sich dazu Gedanken macht, dann findet man sowas. Aber tatsächlich hat sich halt einfach auch die Welt weiterentwickelt, verändert. Einflüsse von Social Media, das Internet und die Verfügbarkeit von allen möglichen Daten und Informationen hat da natürlich auch einen Einfluss drauf.
Sie haben gerade gesagt, Sie interpretieren. Stellen Sie sich mögliche Täter also vor? Also wie muss ich mir das vorstellen? Haben Sie so ein weißes Blatt vor sich liegen und dann fangen Sie irgendwie an, etwas zu skizzieren? Oder wie genau sieht diese Arbeit aus?
Tatsächlich ist es ziemlich ähnlich. Also ich versuche an jeden Fall, oder wir, weil wir sind ja im Team, wir arbeiten im Team. Es gibt nicht den einzelnen Profiler, sondern wir als Fallanalyse-Team. Wir versuchen an so einen Fall möglichst vorurteilsfrei ranzugehen und wertfrei ranzugehen. Das heißt wirklich ein weißes Blatt Papier und das versuchen wir nach und nach zu befüllen. Das heißt, zuerst schauen wir uns wirklich an, was hat dieser Täter getan. Wir nennen das in dem schönen bürokratischen Begriff eine Tathergangsanalyse. Das heißt also die Rekonstruktion der Ereignisse, was genau ist passiert, aufgeteilt in einzelne Sequenzen. Und wenn wir dazu in der Lage sind, dann stellen wir uns die Frage, warum ist es passiert und warum ist es in dieser Art und Weise passiert? Als Täter habe ich ja sehr viele Auswahlmöglichkeiten, wie ich mich entscheide, was zu tun. Und das sagt etwas über diesen Täter aus. Und so nähern wir uns langsam einem Fallverständnis an.
Kann man es vergleichen mit einem Brainstorming bei uns Journalistinnen und Journalisten? Also sitzen mehrere zusammen und ist dann alles erlaubt?
Also grundsätzlich ist alles erlaubt, wobei wir natürlich schon mit einer Methodik vorgehen. Also die Methodik, die wir haben, das ist also nicht, dass man da auf die großen Eingebungen wartet und die großen Intuitionen hat. So kann man sich das nicht vorstellen. Insofern ist es auch ein bisschen anders als ein Brainstorming, weil es läuft in einer sehr strukturierten Art und Weise ab. Was schauen wir uns an? In welcher Reihenfolge schauen wir uns die Dinge an? Also wir verfügen da schon über eine festgeschriebene Methodik. Für die es übrigens in Deutschland auch Qualitätsstandards gibt, weil wir teilweise auch die Ergebnisse dann vor Gericht präsentieren.
Wahrscheinlich können Sie mir diese Methodik jetzt nicht erklären, oder?
Es kommt darauf an, wie viel Zeit Sie haben, aber da bräuchten wir jetzt vermutlich ein bisschen länger als diese Stunde.
Aber man braucht sicher für die Profiler-Tätigkeit sehr viel anderes Fachwissen. Also wahrscheinlich müssen Sie ein guter Psychologe sein. Sie müssen... irgendwie so Randwissen haben und nicht nur ermittlerisches Wissen, oder denke ich da falsch?
Nee, da denken Sie komplett richtig, Herr Schall. Wir brauchen aus unterschiedlichen Disziplinen eigentlich Wissen. Das heißt natürlich aus der Kriminalistik und aus der Kriminologie, also unsere ureigensten Disziplinen als Kriminalbeamte. Aber wir beschäftigen uns ja mit dem menschlichen Verhalten. Das heißt, wir brauchen Informationen aus der Psychologie. Manchmal haben wir es mit Menschen zu tun, die psychisch krank oder psychisch auffällig sind. Also brauchen wir auch das Wissen aus der Psychiatrie. Und nachdem knapp 70% der Fälle, in denen wir arbeiten, Mordfälle sind, spielt auch die Rechtsmedizin für uns eine sehr große Rolle. Die Interpretation von Verletzungsmustern und Verletzungsbildern. Und auch daher brauchen wir dort Informationen. Das heißt, natürlich müssen wir uns all dieses Wissen aneignen. Dafür gibt es kein Studium, das all das abdeckt. Insofern werden die Leute, die bei uns arbeiten, in so eine Spezialausbildung gegeben.
Ist ein Learning by Doing.
Ein Learning by Doing, und da spielt dann auch tatsächlich die Erfahrung eine große Rolle, dass man eben viele Fälle gesehen hat, viel Verhalten gesehen hat. Das ist auch der Grund, warum bei uns die Leute eigentlich länger im Dienst bleiben und eine Verweildauer auf unserer Dienststelle auch länger vorgesehen ist.
Man hört es ganz häufig nach prominenten Taten, dass solche Sätze fallen wie, die war so unauffällig oder der war so nett. Muss das, was auf Ihrem Blatt da steht, eigentlich immer das Gegenteil des Bösen sein?
Nee, also das ist eine gute Frage. Ich würde es so sehen, das Böse, wenn man von dem Bösen so sprechen möchte, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil jeder hat diese Anteile irgendwo in sich. Ich glaube, man muss das eher so sehen. Das kommt in sehr unterschiedlichen Erscheinungsformen daher. Und da gibt es eben manchmal sehr emotionale Taten, da kommt ein Konflikt hoch, der dann zu sowas führt. Und teilweise sehen Sie sehr stark geplante Taten. Das sind dann Menschen, da sprechen wir von sogenannter doppelten Buchführung. Die leben auf der einen Seite ein sehr angepasstes Leben. Das sind die, wie Sie gerade beschreiben, bei denen es dann auch heißt, ja, das konnte ich mir nie vorstellen, der war doch so nett und so freundlich. Und auf der anderen Seite leben sie aber ein Doppelleben, wo sie diese Fantasievorstellungen, die sie teilweise über Jahre aufgebaut haben, ausleben. Und Sie müssen nur schauen, dass diese zwei Leben nicht übereinander kommen.
Aber Sie müssen diese zwei Leben antizipieren. Also sich vorzustellen, wie ist diese Person vielleicht unterwegs, die wir aufmalen? Und wie könnte diese Person, also ich denke jetzt mal an Terroristinnen und Terroristen, wie könnte diese Person ganz anders irgendwo unterkommen? Also hier ist die Handwerkerin, da ist die Yogalehrerin.
Genau. Also das ist ja auch das, was so ein bisschen das ausmacht, was unser Job ist, dass wir versuchen müssen, uns vorzustellen, wie könnte denn jetzt diese Person, die wir ganz konkret suchen, leben. Also sozial randständiger Einzelgänger oder ja, angepasster, verheirateter Familienvater beispielsweise. Das ist so die Bandbreite. Und irgendwo dazwischen müssen wir schauen, wo ist diese Person. Und das ist die Herausforderung, dass wir das basierend auf dem gezeigten Täterverhalten, das wir am Tatort oder in den Umständen der Tat rekonstruieren können, dann auch feststellen.
Was für ein Arbeitstyp sind Sie, Herr Horn? Sitzen Sie, wenn Sie das machen, also wenn dieses Brainstorming mal vorbei ist und Sie für sich Ihren Job als Profiler machen, sitzen Sie da am Schreibtisch? Brauchen Sie Ruhe? Oder gehen Sie in den Wald? Gehen Sie mit dem Hund spazieren? Oder?
Also ganz wichtig ist, während des Analyseprozesses ist man nie allein, da ist man immer gemeinsam. Das ist sehr wichtig, also weil es geht um Hypothesenvielfalt und es geht um kritische Hypothesenprüfung. Und dafür brauchen Sie ein Team, das können Sie als Einzelperson nicht machen. Und dann ist es allerdings so, dass man natürlich das Ergebnis zusammenschreiben muss. Dafür braucht man ein bisschen die Ruhe, dass man das erklären kann, was da passiert ist. Und aber es passiert mir natürlich auch häufig, wenn ich dann beim Laufen irgendwo beim Joggen im Wald unterwegs bin, dann denkst du natürlich noch über diese Dinge nach. Und manchmal kommt da sogar noch eine ganz gute Idee.
Haben Sie Zettel und Stift dabei oder diktieren Sie sich was oder geht das einfach auf die Festplatte?
Ja, das kann ich mir momentan noch ganz gut merken.
Alexander Horn ist Profiler. Er leitet die Dienststelle für operative Fallanalyse, kurz OFA, bei der Bayerischen Polizei in München, gehört also zur Mordkommission dort. Herr Horn, ist es ein großer Berufswunsch von Ihnen gewesen, genau das zu machen?
Nee, überhaupt nicht. Denn als ich zur Polizei gegangen bin, da gab es das ja bei der Bayerischen Polizei noch gar nicht. Insofern war das bei mir nicht der entscheidende Faktor. Das hat sich dann erst über die Jahre ergeben.
Woher kommt dieses Profiling eigentlich?
Ja, ursprünglich, also das die Gedanken hat sich schon jeder Ermittler natürlich gemacht, wer ist mein Täter und wie muss ich mir diesen Täter vorstellen. Insofern ist das nichts Neues. Allerdings hat dann das FBI in den Ende der 1970er, 1980er, Anfang der 80er Jahre begonnen mit einem systematisierten Ansatz, das zu erforschen und dann auch sich die Frage zu stellen, wie kann man das methodisch abarbeiten, und da haben die schon bahnbrechende Arbeit geleistet. Und so ist es dann über andere Länder, über England, über Holland im Endeffekt auch zu uns nach Deutschland gekommen.
Um nochmal zu Ihnen zu kommen, 73 in Bad Tölz geboren, gab es in der Familie irgendwie so eine Fährte, so eine Spur zur Kriminalistik?
Nee, die gab es tatsächlich gar nicht, was das angeht. Mein Bruder ist zwar auch zur Bundespolizei gegangen, allerdings aus völlig anderen Gründen, denn der ist dort Hubschrauberpilot geworden, weil sein großes Ziel immer Hubschrauberfliegen war. Insofern aber nicht mit der Kriminalistik, das war dann tatsächlich bei mir das erste Mal in der Familie.
In was für einer Familie sind Sie aufgewachsen?
In einer Familie, wie gesagt, ich habe einen älteren Bruder. Wir haben im Oberland gewohnt, im bayerischen Oberland. Mein Vater war Elektriker, meine Mutter war Abteilungsleiterin im kaufmännischen Bereich. Und da war aber Polizei oder Kriminalistik oder so etwas gar kein Thema.
In keiner Situation, also auch nicht beim Mau-Mau-Spielen, bei Brettspielen oder sonst was, dass sie ihren Bruder, ihre Mutter, ihren Vater durchschaut haben, wenn die irgendwo geblufft haben und sie wussten, das ist nicht richtig, was die da machen.
Nee, das spielte tatsächlich gar keine Rolle, was das angeht. Man entwickelt ja auch erst dann später im Laufe der Zeit. Also gerade als ich dann mit dieser Ausbildung auch begonnen habe, entwickelt man doch einen viel schärferen Blick, auf was man tatsächlich schauen muss, und man lernt systematisch vorzugehen bei diesen Dingen.
Aber wahrscheinlich will man mit Ihnen heute keine Brettspiele spielen.
Ach, das weiß ich nicht.
Sie sind also in dieser Kategorie die Verräter oder so, da sind Sie doch wahrscheinlich ganz weit vorn.
Das hilft einem auch nicht immer, das Berufliche, muss man sagen.
Woher kam denn dann dieses Interesse als junger Mensch?
Zur Polizei zu gehen, das war für mich die Frage, was möchte ich denn eigentlich machen? Und da waren zwei Punkte entscheidend. Das eine war, ich wollte für mich was sehr Sinnvolles machen, das war mir wichtig. Und auf der anderen Seite wollte ich eine Flexibilität haben. Und da war mir bei der Polizei die Möglichkeit, so viele unterschiedliche Berufe eigentlich zu machen, eine gute Chance. Also man kann ja da eigentlich, wenn man möchte, alle paar Jahre sich für einen neuen Zweig entscheiden und den dann folgen. Und das fand ich eine sehr interessante Kombination und nicht nur im Büro sitzen.
Also war der Berufswunsch, zur Polizei zu gehen und dann mal zu gucken.
Genau, definitiv. Also schon dann auch irgendwann zur Kriminalpolizei. Das habe ich schon gemerkt, dass mich das doch stärker interessiert. Und insofern, das lernt man aber dann bei den ersten Praktikas, die man so macht. Und dann schaut man sich diese Dienste an. Und da habe ich schon gemerkt, na, die Kripo, das ist schon das, was mich interessiert.
Hm. Sie haben die Abteilung Täterprofiling bei der Münchner Polizei mitbegründet. Wie müssen wir uns das vorstellen? Also da kommen junge Menschen und sagen, wir empfinden das als sehr sinnvoll, weil das in Amerika schon sehr erfolgreich betrieben wird. Gingen die Türen direkt auf oder mussten Sie da mit breiter Schulter mal gemeinsam dranhauen, dass die aufliegen, die Türen?
Ich würde es so formulieren, also das waren nicht wir, die auf diese Idee gekommen sind, sondern das war tatsächlich der Dezernatsleiter damals, Udo Nagel, der später Innensenator in Hamburg wurde. Wir hatten damals einen Fall, einen ungeklärten und dann auch einen geklärten Fall quasi, der als Serienmörder sich herausstellte. Und da hat man gemerkt, da könnte noch was gehen, andere methodische Ansätze. Und so kam der Gedanke, sich mal damit zu beschäftigen. Und dann haben wir als Pilotprojekt gestartet. Und da versuchten sie halt, in Bayern sagen wir so gern, diese eierlegende Wollmilchsau. Das heißt also, jemand, der am besten Mitte 20 ist, aber schon 20 Jahre Erfahrung bei der Mordkommission, der sollte halt fließend Englisch sprechen, weil klar war, sehr viel Literatur und Ausbildung wird im englischsprachigen Raum sein, sich für Psychologie interessieren. Und letztendlich war das dann so die Kombination, die es ausgemacht hat. Aber natürlich war da am Anfang auch nicht die große Begeisterung erstmal. Da waren auch viele Kritiker, die gesagt haben, braucht man das überhaupt? Ist das nicht nur hier neuer Wein in alten Schläuchen oder andersrum? Wo führt uns das Ganze hin? Und es dauerte schon eine Zeit, bis wir da tatsächlich erstmal überzeugen konnten, dass es auch einen Mehrwert bringt.
Und wie war das dann? Ich meine, da musste auch ja wahrscheinlich genügend Geld freigesetzt werden. Und dann hatte man da so eine kleine Gruppe von Menschen. Und dann hat man sie tatsächlich nach Amerika geschickt, um es zu lernen?
Genau, also ich habe dann erstmal mich angeschaut, weltweit, wo gibt's denn sowas? Ich war da in Amerika beim FBI, ich war in Kanada, ich war in England und habe mich halt einfach mal umgesehen und da natürlich dann auch Ausbildungen bekommen. Aber letztendlich ist es dann so, dass man, wenn man die Methodik mal erlernt hat, dann muss man einfach auch schnell in die Fälle reingehen. Und das war dann schon ziemlich, ja, für uns herausfordernd, wenn du selbst noch Lernender bist, aber gleichzeitig schon Erfahrung sammeln sollst. Das ist dann schon eine Anspannung, die da eine Rolle spielt bei aktuellen ungeklärten Mordfällen.
Mhm. Kann der FBI das besser als Sie in Deutschland?
Das würde ich nicht sagen, dass die es besser können. Ich würde einfach sagen, die haben am Anfang wirklich sehr große Fortschritte gemacht, was diese Entwicklung der Methodik angeht. Ich glaube, wir haben dann inzwischen das weiterentwickelt und wie gesagt, wir sind so weit, dass wir in Deutschland auch Qualitätsstandards dafür haben. Die gibt es jetzt in Amerika beispielsweise nicht. Also das ist aber immer so ein Prozess, dass etwas aufgegriffen wird und weiterentwickelt und so auch in unserem Gebiet.
Sie haben vorhin gesagt, Sie haben sich einen Job gewünscht, wo Sie so richtig Abwechslung haben. Ist es denn so? Ist es immer, also ist es Abwechslung oder ist es am Ende nicht doch mit ausgetauschten Bildern, anderen Rollen, dasselbe, was Sie tun?
Ja, was spannend ist, ich wollte ja die große Abwechslung und bin dann jetzt tatsächlich seit 27 Jahren im selben Beruf geblieben. Also insofern, das hat sich nicht ganz bewahrheitet, aber es ist tatsächlich so, dass es sehr unterschiedlich ist. Jeder Fall ist anders, jeder Fall bringt eine andere Herausforderung. Und da kommt zwar eine positive Routine, aber keine negative Routine.
Wir haben zu Beginn gesagt, dass sollte es in Deutschland eine Terrorgefahr geben, Sie auch direkt in ein Team mit eingebunden sind. Dann würde uns das auch betreffen, dann würden Sie direkt aufstehen und würden losgehen. Wie ist das eigentlich, wie ist dieser Job mit Ihrem Privatleben? Wie geht das zusammen? Also kann man sich mit Ihnen zum Bier wahrscheinlich verabreden, aber muss man immer mit einplanen, dass ich das Bier wahrscheinlich allein zu Ende trinken muss, wenn wirklich was ist?
Also die Gefahr besteht natürlich. Also man kann mit mir sehr wohl sich verabreden, das ist kein Problem. Insofern, das wäre auch schlimm, wenn ich keine Freunde hätte. Tatsächlich ist es aber so, es ist halt immer unter der Maßgabe, wie jetzt heute auch mit diesem Interview, dass nicht am Wochenende irgendwas passiert ist und dass ich zu einem aktuellen Fall müsste. Und insofern, das kann schon passieren. Und allerdings muss man sagen, das Umfeld weiß das ja auch und die wissen ja auch, was ich mache. Und insofern kennen die das und dadurch ist es für die auch eine Normalität, dass ganz kurzfristig noch der Anruf kommen kann und jetzt klappt es halt doch nicht.
Sie reden ganz offen, Sie reden ganz entspannt und trotzdem passen Sie bei einer Sache auf, wenn es um Ihr Privatleben geht. Und das kann ich total nachvollziehen, aus Sicherheitsgründen da nicht zu tief blicken zu lassen. Ich versuche mal anders zu fragen, wenn Sie in Ihr Privatleben kommen, können Sie da überhaupt von der Arbeit erzählen, so wie wenn wir nach Hause gehen, das ich heute sagen kann, ich habe heute mit Alexander Horn, einem Profiler, ein Interview gemacht, der hat so und so und so und so mir was erzählt. Können Sie das oder müssen Sie, wenn Sie nach Hause kommen und die Tür aufmachen, schweigen?
Also ich kann heute heimkommen und kann sagen, ich habe mit dem Marco Schreil ein Interview geführt und das war sehr interessant. Nein, aber natürlich gibt es bestimmte Bereiche, über die kann ich natürlich so dann nicht reden, das ist ja auch klar. Aber das macht auch nichts, das ist völlig in Ordnung. Denn ich habe auch vorhin schon gesagt, wir arbeiten ja als Team sehr intensiv miteinander und da kann man diese Themen auch gut bewegen. Und das ist auch ein wichtiger Faktor, denn wir sind ja teilweise schon konfrontiert mit sehr unangenehmen Dingen, mit sehr abweichendem Verhalten teilweise, wenn Sie sich an die Sexualmorde denken. Und da ist es auch wichtig, dass man sich austauscht und dass man mit diesen Dingen nicht allein gelassen ist.
Herr Horn, wie zermürbend ist es für Sie, wenn Sie jahrelang an einem Fall arbeiten und die Lösung, also den Täter zu finden, irgendwie nicht vorangeht?
Ja, das ist natürlich zermürbend, das ist anstrengend und das ist auch frustrierend, wenn man sehr viel Arbeit und Zeit investiert. Und man den Eindruck hat, man kommt aber trotzdem nicht vorwärts. Und das sind schon die schwierigen Konstellationen. Vor allem dann, wenn Sie es mit jemandem zu tun haben, von dem auch eine große Gefahr ausgeht. Also beispielsweise, wenn er Serienmörder ist und Sie damit rechnen müssen, dass er es halt auch wieder tun wird.
Bevor wir zu diesem Serienmörder kommen, wie motivieren Sie sich dann? Auch da haben ja viele von uns so ein Bild aus Krimis, dass Ermittlerinnen, Ermittler, Profiler vor so einer großen Wand stehen, diese Wand anstarren und versuchen, den eigenen oder den Ausweg aus ihrem eigenen Konzept zu finden. Wie geht das? Wie motivieren Sie sich dann?
Also motivieren ist eigentlich gar keine Schwierigkeit, denn Sie haben immer eine große Sonderkommission, die an so einem Fall arbeitet. Und da ist jeder motiviert. Da motiviert man sich auch gegenseitig, einfach in dem Versuch, diesen Fall zu klären. Und vor allem auch, es gibt immer Opfer, es gibt Angehörige der Opfer. Und denen will man ja auch versuchen, Antworten zu geben auf diese schier unerträglichen Fragen, warum ist das passiert und wieso ist uns das passiert.
Beim sogenannten Maskenmann hat das 14 Jahre gedauert.
Also ich habe 14 Jahre daran gearbeitet, insgesamt hat es knapp 19 Jahre gedauert, bis man diesen Fall klären konnte, ja.
Der Maskenmann, um alle mitzunehmen, ein Mann, der in den 90ern jung, vor allem in Schullandheimen sexuell missbraucht hat, Kinder auch getötet hat. Wie sind Sie in diesen 14 Jahren Ermittlungen, die Sie gemacht haben, wie sind Sie dieser Person näher gekommen?
Also wir haben ja unterstützt bei den Ermittlungen. Wie haben wir das getan? Wir haben Fallanalysen der einzelnen Fälle gemacht. Und das war ja die Ausgangslage war, es gibt eine Häufung von sexuellen Missbrauchsfällen in Schullandheimen, in Zeltlagern, bei denen ausschließlich männliche Kinder missbraucht werden. Und dann gibt es alle paar Jahre auch Tötungsdelikte. Da werden diese Kinder aus den Schullandheimen oder Zeltlagern entführt und wir finden dann später die Leichen. Und insofern war erstmal die erste Frage, gehören diese Fälle zusammen? Suchen wir denselben Täter? Also der die Sexualdelikte begeht, ist das auch derselbe, der die Tötungsdelikte begeht? Und dann natürlich die Frage, wen suchen wir, wo suchen wir den und können wir den weiter eingrenzen? Das waren so die wesentlichen Aufgaben, die wir in diesem Fall erstmal hatten.
Wenn Sie 14 Jahre ermittelt haben und diese Fragen jetzt gerade gestellt haben, an welcher Stelle ungefähr wussten Sie, ja, die Tat, die jetzt passiert ist, gehört wieder auf das Konto dieser Person?
Also wir waren uns dann, wir haben eine, das nennen wir vergleichende Fallanalyse. Also wenn wir keinen Sachbeweis haben, aber wir versuchen die Frage zu beantworten, ob die Fälle zusammengehörig sind, weil wir beispielsweise keine DNA-Spur haben. Und als wir diesen Fallvergleich gemacht haben, den haben wir Ende 2001, 2002 dann gemacht, da war für uns schon klar, wir haben hier ein großes Problem und nicht mehrere Probleme, sondern ein großes Problem. Es gibt einen Täter, der für all das verantwortlich ist und der dabei aber auch weite Strecken zurücklegt. Denn zum Beispiel wurde ja eines der Opfer in Schleswig-Holstein aus einem Zeltlager entführt und die Leiche wurde dann knapp 280 Kilometer entfernt in Dänemark vergraben, im Sand aufgefunden.
Der Maskenmann, ein Sexualstraftäter. Ich versuche es jetzt noch weiter zu verstehen, wie Sie arbeiten. Sexualstraftäter liest man, hört man. Das ist denen meist gar nicht um diesen sexuellen Akt geht, sondern es darum geht, groß zu erscheinen, überlegen zu erscheinen. Bedeutet das, dass auf Ihrem weißen Blatt, das Sie vorhin beschrieben haben, dass da ein Profil von jemandem entsteht, der vielleicht als Kind nicht wahrgenommen wurde oder in der Jugend gehänselt wurde, unterdrückt wurde Ist das so? Also wird so ein Bild dann von einer Person aufgemacht, die auf irgendeine Art und Weise heute, jetzt mit diesen Taten mächtig sein will und gar keine sexuelle Übermacht bekunden möchte?
Ich glaube, da sind ein paar Schwierigkeiten drin. Das eine ist, es gibt nicht den Sexualstraftäter. So kann man sich das nicht vorstellen. Da ist eine ganz große Bandbreite. Stellen Sie sich vor, jemand, der exhibitionistische Handlungen vollzieht, und die Bandbreite am Ende ist der sexuelle Serienmörder. Das sind alles irgendwo Sexualstraftäter, aber natürlich sehr unterschiedlich. Was richtig ist, und ich glaube, das muss man schon so sehen, es geht häufig um Macht, Dominanz und um Kontrolle. Also das Ausleben von Macht, Dominanz und Kontrolle ist eine zentrale Triebfeder, gerade wenn Sie Täter haben, die auch in Serie tätig sind. Da ist es immer wiederkehrendes Thema Macht, Dominanz und Kontrolle. Und häufig ist eben dann eine Entwicklung eingeleitet worden, die zu einer sexuellen Abweichung, einer sexuellen Devianz, wie das bei uns heißt, führt. Und das ist aber nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist ein Prozess, der entsteht. Wir betreiben ja auch Forschung in diesen Feldern. Und da ist natürlich schon so, dass man teilweise schon frühe Auffälligkeiten feststellen muss. Wobei auch da wichtig ist, es muss nicht immer ein eigener erlebter sexueller Missbrauch sein. Das kann auch eine Zurückweisung sein. Das kann Vernachlässigung sein, dass da in der Biografie irgendwo mal eine Rolle gespielt hat. Kränkungen. Das sind so Themen, die sich wieder finden. Aber es ist tatsächlich, das Kernelement ist immer wieder das Ausleben von Macht, Dominanz und Kontrolle.
Wenn als dieser Maskenmann nach diesen 2 Jahrzehnten geschnappt wurde, was passiert in Ihnen? Was passiert mit dieser Ermittler-Profiler-Truppe?
Also wir haben ja nach vielen, vielen Jahren dann in der Ermittlung Fortschritte machen können. Wir haben dann auch eine konkrete Person, eine Spur gehabt, und ab einem gewissen Zeitpunkt, als sich die Informationen verdichtet haben, war uns auch klar, dass wir tatsächlich mit hoher Wahrscheinlichkeit die richtige Person haben. Unser Problem war nur, dass wir keinen Sachbeweis hatten. Das heißt also, wir können nicht wie in anderen Fällen einfach hingehen, eine DNA-Probe nehmen und dann wissen wir es. Insofern war jetzt in diesem konkreten Fall die Vernehmung sehr wichtig, die der Leiter der Sonderkommission von der Kripo in Verden und ich gemeinsam geführt haben. Und am Ende von 2 Tagen Vernehmung war dann die Situation, dass er uns tatsächlich gestanden hat, dass er dieser Maskenmann ist.
Wie geht's Ihnen in so einer Vernehmung? Sind Sie da wütend oder ist es ein ganz neutraler Fall?
Also ein ganz neutraler Fall ist es ganz sicher nicht. Das würde auch nicht gehen, wenn man sich so lange mit seinem Fall beschäftigt und die Bandbreite und die Wucht dieses Falles anschaut. Wütend in keinster Weise, denn Wut ist ein schlechter Begleiter, ganz egal, was man macht. Wut ist immer ein schlechter Begleiter. Ich würde sagen angespannt, ich würde sagen konzentriert. Und natürlich schon mit der großen Hoffnung, dass man mit dieser Vernehmung irgendwo zu einem Ergebnis kommt, das genau das führt, dass man sagt, jetzt hat man diesen Serienmörder tatsächlich überführt.
Den Namen darf ich nennen, weil er zu googeln ist, richtig? Martin Ney ist der Maskenmann. Sie haben ihn also mit vernommen. Und in diesen vielen Vernehmungen stoßen Sie immer wieder an eine Grenze. Er gibt eine bestimmte Sache nicht preis. Da gibt es eine Festplatte, ne?
Ja, inzwischen konnten wir das machen. Insofern ist das inzwischen auch geöffnet. Aber auch da waren jetzt nicht die bahnbrechenden Dinge drauf. Auch hier geht es um Macht, Dominanz und Kontrolle. Nicht alle Informationen herzugeben. Wir haben da bei uns in unserem Fachgebiet so ein kleines, so ein Begriff, wie wir nennen das Schatzkästchenphänomen. Also, dass nicht alles an Informationen erstmal gegeben wird, dass irgendwas auch zurückbehalten wird für sich selber, um auch das Gefühl von Macht und Dominanz noch ein bisschen weiter auszuleben.
Diesen Moment stelle ich mir schrecklich vor. Wenn Sie als Ermittlerin, Ermittler, als Profiler dort stehen und wissen, der oder die spielt mit uns.
Ja, wobei an das denken Sie in dem Moment ja gar nicht. Da sind Sie viel zu fokussiert und konzentriert auf seine Vernehmungssituation. Und in der Vernehmungssituation ging es uns auch wirklich in erster Linie mal darum, dass er einräumt, dass er der Maskenmann ist. Und das war dann am 2. Tag der Vernehmung ja tatsächlich der Fall. Und das war dann schon eine große Last, die da von einem abgefallen ist.
Herr Horn, wie sähe denn ein Profil von Ihnen selbst aus?
Ja gut, da bin ich nicht objektiv, deswegen kann ich das nicht machen. Aber ich glaube, was ein Punkt wäre, dass ich relativ objektiv versuche, an die Dinge ranzugehen. Und ich glaube, eine andere Sache, über die wir auch gerade gesprochen haben, die es relativ gut auf den Punkt bringt, man muss in der Lage sein, in dem Beruf seine Emotionen zu kontrollieren.
Mhm. Gibt es irgendwas, was Sie rasend macht, wenn der falsche Fußballverein gewinnt, wenn der Laubbläser in der Nachbarschaft Lärm macht? Gibt es irgendwas, was Ihren Puls nach oben treibt?
Also diese Dinge bringen meinen Puls tatsächlich nicht nach oben, weil dafür beschäftige ich mich mit anderen Themen. Ich glaube, wenn etwas nicht funktioniert, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, eher so etwas ist es. Wenn man versucht zu beraten und es klappt nicht, dann, ich würde ja sagen, das sind so Frustrationen, die vielleicht irgendwo eintreten.
Dann sind wir bei den falschen Entscheidungen. Wie erging es Ihnen, als die NSU-Morde aufgeklärt wurden und Sie in diesen Tagen und Wochen wussten, hätte man früher auf unsere These gehört, dann hätten vielleicht weniger Menschen sterben müssen?
Ich glaube, das ist schwierig zu beantworten, denn zu dem Zeitpunkt, als wir diese Analyse gemacht haben, waren ja zuerst, in der ersten Analyse waren es die Fälle 1 bis 7 und in den zweiten Analysen dann die Fälle 8 und 9 noch hinzu. Und es ist auch immer schwer, im Nachhinein zu sagen, wie wäre es gelaufen und hätte alles anders laufen können. Aber was für mich auf der einen Seite beruhigend war, dass wir tatsächlich damals mit unseren Hypothesen nicht ganz falsch gelegen sind. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch erschreckend, dass wir tatsächlich zum Teil recht hatten mit dem, wie wir das eingeschätzt haben, dass es dort eine Gruppierung gab, die durch Deutschland fuhr und Menschen mit Migrationshintergrund aus ideologischen Gründen getötet hat.
Und Sie waren einer der Ersten, der das gesagt hat, dass Sie nicht an Morde aus diesem sogenannten Mafia-Milieu glauben, sondern an ausländerfeindlich motivierte Taten. Was hat Sie denn damals ermutigt, in genau diese Richtung zu denken und das auszusprechen?
Ja, es waren unterschiedliche Dinge. Also wir haben ja auch, wie ich schon gesagt habe, zwei Analysen gemacht. Und in der ersten Analyse war für uns auch noch nicht klar, könnte das was mit organisierter Kriminalität zu tun haben oder nicht und welche Richtung müssen wir da versuchen, Klarheit zu finden. Und erst nach den Mordfällen dann 8 und 9 in Dortmund und in Kassel, dort hat sich für uns ein klareres Bild ergeben, dass mehrere Faktoren eine Rolle gespielt haben. Und unser Eindruck war, dass die Opfer eben eher situativ ausgewählt worden sind. Und situativ heißt, männliche Personen mit einem türkischen Erscheinungsbild in diesen Kleingewerbebetrieben und dass sie dadurch so ein Stück weit austauschbar als Personen sind. Und wenn man sagt, es geht darum, wofür diese Menschen stehen, dann und nicht als direkte Person und für irgendetwas, was sie getan oder nicht getan hat, dann ist die fremdenfeindliche Motivation, gerade wenn Sie sich diese Summe der Fälle anschauen, dann eine aus unserer Sicht durchaus respektable Alternativhypothese gewesen.
Sah Ihr Profile oder sahen Ihre Profile nur Männerbilder oder war da auch ein weibliches Profil dabei?
Nein, das war nicht der Fall. Also wir sahen zwei handelnde Personen an diesen Tatorten und wir gingen davon aus, dass das zwei Männer sind, die an diesen Tatorten auch arbeiten. Hm. Und insofern, das sahen wir nicht vor. Wir haben für uns eben auch dieses Beibehalten der Waffe als einen sehr entscheidenden Punkt angesehen. Denn wie Sie ja wissen, wurden ja alle 9 Opfer dieser Ceska-Serie mit dieser Ceska 83 Kaliber 7,65 getötet. Und diese Waffe wurde auch über 6 Jahre beibehalten. Und das sahen wir eben als eine Art Botschaft an, dass hier jemand immer mit derselben Waffe getötet wird.
Und wenn Sie also Cepe Mundlos-Bönhardt nach der Aufklärung gesehen, in Anführungsstrichen, haben und Ihr Profil daneben gelegt haben, wie viel Übereinstimmung war da?
Ich hatte schon den Eindruck, also es war dann auch im Bundestagsuntersuchungsausschuss ja auch Thema, dass da manche Dinge von unserem Täterprofil schon ganz gut gepasst haben, dass wir gerade so die Persönlichkeiten einigermaßen erfasst haben. Nur letztendlich nutzt es dann nichts, wenn wir nicht in der Lage waren, dazu beizutragen, dass man diesem frühzeitig hätte irgendwie Einhalt gebieten können.
Alexander Horn, Profiler. Schlimme Fälle, die Sie bearbeiten. Es geht um Mord, es geht um Sexualdelikte. Wo packen Sie das alles hin? Wie groß muss die Schublade sein, dass man das alles unterkriegt?
Ja, am besten nicht in eine Schublade packen. Ich würde sagen, das ist schon mal der erste Schritt, sondern wirklich offen damit umgehen und sich einfach bewusst machen, dass es Dinge sind, mit denen man zu tun hat, die sehr unschön sind, die belastend sind, aber einen Weg finden, damit umzugehen. Und ich glaube, wir haben bei uns auf der Dienststelle einen sehr guten Weg, wie wir damit umgehen. Wir sprechen viel miteinander, man schaut aufeinander, dass man auch erkennt, wo wird es vielleicht schwierig, wo wird es für die Kollegen belastend. Und das muss man dann entsprechend aufgreifen. Und da habe ich den Eindruck, kommen wir sehr gut zurecht. Und jeder findet so seinen Weg, bei mir ist es, ich laufe sehr gern, ich gehe sehr viel zum Laufen und bin da auch mal länger unterwegs und das macht den Kopf frei.
Wenn Sie so 2-3 Wochen Urlaub machen, können Sie diese Fälle auch alle vergessen?
Vergessen kann man sie nicht. Dafür beschäftigt es einen zu sehr, aber man kann sie mal in den Hintergrund schieben. Und insofern, aber vergessen, das wird eher nicht der Fall sein.
Wir müssen noch über Ötzi reden. Ne? Das haben wir versprochen zu Beginn unseres Gesprächs. Die Eismumie, 1991 gefunden in den italienischen Alpen. Es gibt oder gab dann Untersuchungen und Sie als Profiler sagen dabei, Ötzi wurde Opfer eines heimtückischen Mordes. Das müssen Sie uns erklären.
Naja, das ist eigentlich ganz schnell erklärt. Das Ötzi-Museum, das Archäologie-Museum in Bozen, kam auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Sie machen doch auch Cold Cases und wir hätten da so einen ganz kalten Cold Case. Der ist 5300 Jahre alt. Und dann habe ich erstmal gesagt, ich kann Ihnen da nicht helfen. Und dann hat allerdings der Rechtsmediziner, der Oliver Peschel aus München, der ist Konservationsbeauftragter für den Ötzi, für die Leiche, gesagt, du, wir haben da hervorragende Befunde. Wir wissen, was der circa eine Stunde vor seinem Tod gegessen hat. Also die Leiche einfach unfassbar gut konserviert. Und das war dann der Ausgangspunkt zu sagen, ja, vielleicht schauen wir uns diesen Fall doch mal an. Und letztlich haben wir dann ein interdisziplinäres Team zusammengestellt. Das war der Andreas Putzer, der Archäologe vom Ötzi-Museum, der Oliver Peschel als Rechtsmediziner aus München und ich als Fallanalytiker. Und dann haben wir wirklich uns mal die aktuelle Befundlage hergenommen und haben versucht zu rekonstruieren, was ist denn da eigentlich passiert. Mhm. Und was sich herausstellt, ist, dass es 2 wesentliche Verletzungen gibt. Die eine an der rechten Hand, die aber circa 1 bis 2 Tage vor der Tötung war. Eine sehr tiefe Schnittverletzung, die wie eine aktive Abwehrverletzung aussieht. Und dann gibt's ja diesen Pfeilschuss, der aus dem Hinterhalt aus circa 30 Metern Entfernung ihn in die linke Schulter trifft.
Und ein Schuss?
Ein Pfeilschuss. Mit einem Pfeil und Bogen im Endeffekt. Und das dann zur Tötung führt. Und so haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn da eigentlich passiert und wieso wurde er auf dem Thiesenjoch auf über 3000 Meter da oben denn dann in dieser Art und Weise getötet?
Ja, und was meinen Sie, warum ist er dann von hinten mit einem Pfeil erschossen worden?
Wir glauben, dass es die Fortsetzung ist von dieser Auseinandersetzung, die wahrscheinlich 1 bis 2 Tage vorher passiert war, wo Ötzi vermutlich in einen Kampf involviert war, den er aber vermutlich gewonnen hat, denn er hat nur diese eine Handverletzung, die zwar schwerwiegend war, aber nur diese Handverletzung hat er davon getragen, vermutlich sein Kontrahent andere Verletzungen, vielleicht sogar tödliche Verletzungen, und ich glaube, das, was wir da oben sehen, ist das Finale, was die Fortsetzung dieser Auseinandersetzung war.
Wir sind auch fast beim Finale. Der Profiler Alexander Horn ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ist das eine Lebensaufgabe für Sie oder könnten Sie sich vorstellen, irgendwann nochmal was anderes zu machen?
Nein, das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen. Also ich bin jetzt seit 27 Jahren in dieser Profession und ich bin da auch sehr zufrieden. Und mir macht es immer noch sehr viel Spaß, weil es eben auch was sehr Sinnhaftes ist. Und deswegen werde ich das wohl auch machen, bis ich meinen Ruhestand gehe.
Herr Horn, ich habe zu Beginn des Gesprächs Spannung versprochen. Sie haben sie eingelöst. Das war Teamarbeit. Herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank, Herr Schall.
Liebe Grüße nach München und herzlichen Dank für das schöne Gespräch.
Vielen Dank, Herr Schall.